So, ich hoffe, ihr habt euch eingedeckt. Ihr wisst ja, ne, die Predigt wird lang, wie immer. Und dementsprechend freue ich mich jetzt auf die Zeit mit euch unter dem Wort Gottes. Wer von euch kennt diesen Mann? Ich habe es mir fast gedacht, dass kein Handzeichen kommt. Keiner so richtig politisch interessiert. Also, das ist Otto von Habsburg. Vielleicht sagt euch das was, vielleicht auch nicht. Ich kannte den Mann zuvor auch nicht. Der Mann, der starb im Jahr 2011, also noch gar nicht so lange her. Und das im Alter von fast 99 Jahren. Und dieser Mann, Otto von Habsburg, der blickte auf ein sehr ereignisreiches Leben zurück. Dieser Mann hat zwei Weltkriege erlebt. Dieser Mann war Staatsbürger von Österreich, Deutschland, Ungarn und Kroatien. Dieser Mann lebte in den USA, Deutschland, Belgien, Frankreich und Spanien. Und dieser Mann sprach fließend Deutsch, Kroatisch, Ungarisch, Englisch, Spanisch, Französisch und Latein. Dieser Mann war Abgeordneter des Europaparlaments und am Ende sogar dessen Alterspräsident. Er war verheiratet, hatte 7 Kinder und als er vor 12 Jahren starb, hatte er 22 Enkel und 2 Urenkel. Also dieser Mann hat aus menschlicher Perspektive ein wirklich erfülltes Leben hier auf dieser Erde erlebt. Aber wisst ihr, dieser Mann hat eine Sache in seinem Leben nie erreicht. Man muss nämlich wissen, dass Otto von Habsburg, als er im Jahr 1912 geboren wurde, da war sein Großvater Franz Josef Kaiser von Österreich und Ungarn. Das war damals nach Russland das zweitgrößte Land Europas. Und als Otto dann 4 Jahre alt war, da starb sein Großvater und sein Vater wurde Kaiser von Österreich und Ungarn. Das war mitten im Ersten Weltkrieg. Und somit war Otto von Habsburg Kronprinz. Also er sollte dann der rechtmäßige Kaiser werden, nachdem, wenn sein Vater irgendwann mal dann verstirbt. Aber nur 2 Jahre später, Otto von Habsburg war gerade erst 6 Jahre alt, da war der Erste Weltkrieg vorbei. Und Österreich und Ungarn gehörten, wie wir ja wissen, zu den Verlierern. Und dieses riesige Reich zerfiel in einzelne Länder und Ottos Vater musste das Amt des Kaisers abgeben. Und somit hatte Otto von Habsburg auch keinen Status mehr als Kronprinz. Er verlor mit 6 Jahren diesen Status, lebte dann noch ganze 93 Jahre, aber er hat nie das erreicht, wofür er eigentlich geboren war, nämlich Kaiser von Österreich und Ungarn zu werden. Vielleicht fragst du dich jetzt, was hat das Ganze denn mit Gottes Wort und der Predigt zu tun? Wir werden uns heute mit einem Mann beschäftigen, mit Namen Serubabel, und der hat sehr Ähnliches erlebt wie dieser Mann Otto von Habsburg. Der wurde auch geboren, eigentlich mit der Bestimmung, König zu werden, aber er wurde nie König. Daher auch der Titel dieser Predigt, kein König, gleichzeitig aber auch ein König. Und ihr werdet schon im Laufe der Predigt merken, warum dieses Wortspiel. Wir machen weiter mit der Predigtreihe aus dem Propheten Haggai. Altes Testament, mehr am Ende des Alten Testaments, das drittletzte Buch, ein ganz kurzes Buch. Und es geht heute um die letzten Verse, nämlich Kapitel 2, die Verse 20 bis 23. Und ich lese uns einmal diese Verse vor und ihr dürft sie gerne auch vor euch mitlesen. Gottes Wort sagt, und das Wort des Herrn erging zum zweiten Mal an Haggai. Am 24. Tag des Monats folgendermaßen. Rede zu Serubabel, dem Statthalter von Juda, und sprich: Ich werde den Himmel und die Erde erschüttern, und ich werde Königsthrone umstoßen und die Macht der heidnischen Königreiche zertrümmern. Und ich will die Streitwagen umstoßen samt ihren Besatzungen, dass Ross und Reiter zu Boden sinken und jeder umkommt durch das Schwert des anderen. An jenem Tag, spricht der Herr der Herrscher, werde ich dich, Serubabel, du Sohn Shealtiels, meinen Knecht nehmen und dich wie einen Siegelring machen, denn dich habe ich erwählt, spricht der Herr der Herrscher. Mit diesen Worten endet jetzt das Buch des Propheten Haggai. Das ist die vierte Predigt und auch die letzte Predigt, die dann Gott durch Haggai an das Volk Israel im Jahr 520 vor Christus gesprochen hat. Und es ist gleichzeitig auch meine vierte Predigt im Rahmen dieser Predigtreihe und auch gleichzeitig die letzte Predigt im Rahmen dieser Predigtreihe über den Propheten Haggai. Nun, erstmal müssen wir jetzt die Frage klären, wer war Serubabel? Weil das ist eher eine Persönlichkeit im Alten Testament, die nicht so sehr bekannt ist. Und das Ganze versuche ich mal aufzudröseln mit diesem Schaubild. Dieses Schaubild haben schon einige von euch schon häufiger gesehen. Ich finde das ein sehr, sehr gutes Schaubild. Und es ist auch gar nicht so komplex zu verstehen, wie es auf den ersten Blick zu sein scheint. Wir haben hier den König Saul, das war der erste König Israels, dann sein Nachfolger, der König David, dann dessen Nachfolger, der König Salomo. Nach Salomo wurde das Reich Israel in zwei Teile aufgeteilt. Das muss man wissen, sonst versteht man das Alte Testament nicht. Nämlich das Nordreich, das waren die Könige des Nordreichs, und das Südreich, das waren diese Könige. Und uns interessieren jetzt die Könige im Südreich. Ich habe das Ganze mal hier eingerahmt und möchte das Ganze jetzt mal vergrößern und mit euch ein bisschen näher darauf eingehen. Jetzt haben wir hier die ganzen Könige vom Südreich und die sind dann entweder schwarz hinterlegt oder gelb hinterlegt oder gelb-schwarz oder schwarz-gelb. Das hat nichts mit dem BVB zu tun, sondern das Ganze soll einfach bedeuten, gelb heißt guter König, schwarz heißt böser König, also im Sinne Gottes, nach den Maßstäben Gottes. Wie haben sie reagiert? Manche, die haben einzig und allein nur schlecht regiert aus dem Blickwinkel Gottes. Manche haben gut angefangen, wie Asa, schlecht geendet. Andere haben wieder schlecht angefangen, wie Manasse, gut geendet. Also das ist das Bild. Und dann haben wir hier, also so regierten dann die ganzen Könige. Dann haben wir den König Josia, das war der letzte gottesfürchtige König zur Zeit von Südreich. Und er ist dann in einem ziemlich sinnlosen Krieg gegen die Ägypter gestorben. Dann kam sein Sohn Joahas an die Macht. Der war kein guter König, hat auch nur ganz, ganz kurz regiert, wurde dann von den Ägyptern abgesetzt. Dann kam sein Sohn, also der Sohn von Josia, Joachim, an die Macht. Der wurde dann von den Babyloniern letzten Endes abgelegt sein Amt wurde dann abgelegt von den Babyloniern. Danach kam der Sohn Joachim, das war der Sohn von Joachim, und danach Zedekia. Übrigens, ihr müsst das alles gleich noch können. Am Ende der Predigt frage ich euch alle ab dann so. Also das muss man wissen. Das ist doch klar. Joachim und Joachim und Zedekia und so, das ist doch ganz klar, oder? Ja, ihr lacht. Mit Zedekia, das sollte man aber wenigstens wissen, Zedekia, das war der letzte König im Südreich Juda. So nannte man dieses Südreich. Und mit Zedekia ist dann auch der Tempel zerstört worden. Also er war auch ein schlechter König, hat überhaupt nicht nach den Maßstäben Gottes regiert. Und er wurde dann ein paar Jahre später nach seinem Amtseintritt endgültig von den Babyloniern besiegt. Der Tempel wurde komplett zerstört und auch die Stadt Jerusalem. Und das Volk Israel wurde dann endgültig 1000 Kilometer in den Osten nach Babylon geführt, in die Gefangenschaft. Und jetzt ist da ja noch einer, und das ist Serubabel. Der ist zwar hier als König markiert, aber er war nie König. Eine ganze Zeit lang gab es niemand mehr, weil die waren ja alle in Babylon, in der Gefangenschaft. Und dann durfte das Volk Israel nach 70 Jahren Gefangenschaft wieder zurück in ihr Land Israel. Einige haben davon Gebrauch gemacht. Es waren nicht so viele, aber ein paar Tausend sind wieder zurückgezogen, um dort den Tempel aufzubauen, die Tempelmauer aufzubauen, die Stadt aufzubauen und so weiter. Und die Perser waren zu dem Zeitpunkt an der Macht. Und die Perser haben gesagt, Zerubabel, du darfst als Statthalter dienen, aber nicht als König. Den Titel König hatte nur der Perserkönig, aber nicht Zerubabel. Zerubabel, er gehörte zwar der königlichen Linie an, er war ein Nachkomme von König David, aber er durfte nie den Titel König tragen und er war auch kein König, sondern nur Statthalter. Deshalb kein König, der Titel. Zerubabel war wie Otto von Habsburg Kind einer königlichen Familie. Wie Otto von Habsburg hatte er viele politische Ämter inne und auch viele Aufgaben zu bewältigen. Und wie Otto von Habsburg wurde Zerubabel nie König, obwohl er von dieser königlichen Linie abstammte. Warum? Genauso wie bei Otto von Habsburg, weil seine Familie in der Vergangenheit einen wichtigen Krieg verloren hatten und damit die Königsherrschaft für die Familie verloren gegangen ist. So, jetzt weiß ich nicht, wie viel ihr euch noch erinnern könnt an die ganze Predigtreihe, die letzten drei Predigten über den Propheten Haggai. Ich frage auch nicht ab. Aber mir ist schon klar, dieses Buch ist nicht ganz so bekannt. Deshalb gebe ich noch mal einen kleinen Rückblick. Haggai, der hat ja die ersten beiden Predigten an das Volk Israel gerichtet. Also ganz allgemein an das Volk Israel. Die dritte Predigt hat dann Haggai schon an die Priester gerichtet, also an eine spezielle Personengruppe, wir würden heute sagen an geistliche Führer. Und die vierte Predigt, die richtet er jetzt an eine Person, nämlich eben an diesen Zerubabel, der damals der politische Führer war, aber kein König. Und jetzt steigen wir mal in unseren Text rein und wie immer Vers für Vers durch diesen Text. Da steht jetzt in Vers 20, und das Wort des Herrn erging zum zweiten Mal an Haggai am 24. Tag des Monats folgendermaßen. Rede zu Zerubabel, den Statthalter von Juda, und sprich. Also wir haben wieder eine ganz genaue Terminangabe, so wie bei jeder anderen Predigt auch. Zwischen der ersten Predigt von Haggai und dieser letzten Predigt von Haggai sind gerade mal 3 Monate vergangen. So lange dauerte die Predigtreihe bei Haggai. Und die dritte und vierte Botschaft, die hielt Haggai am selben Tag. Deshalb auch hier zum zweiten Mal. Der hat schon an diesem Tag, an diesem 24. Tag, das ist umgerechnet, ich muss einmal eben schauen, der 18. Dezember 520 vor Christus gewesen, da hat Haggai schon gepredigt, aber an die Priester. Und Gott sagt, Haggai, dein Job ist jetzt nochmal an diesem Tag die Predigt zu halten, eine andere Predigt, und diesmal an eine Person, nämlich an Zerubabel. Aber bevor jetzt Gott sich konkret an Zerubabel richtet, möchte Gott erstmal etwas klarstellen. Er hat eine Botschaft an alle Könige dieser Welt. Vers 21 und 22. Rede zu Zerubabel, sagt jetzt Gott durch seinen Propheten Haggai, dem Statthalter von Juda, also das war diese Provinz, und sprich, ich werde den Himmel und die Erde erschüttern. Und ich werde Königsthrone umstoßen und die Macht der heidnischen Königreiche zertrümmern. Und ich will die Streitwagen umstoßen samt ihren Besatzungen, dass Ross und Reiter zu Boden sinken und jeder umkommt durch das Schwert des anderen. Also ganz kurz zusammengefasst, Gott sagt durch Haggai zu Zerubabel, Zerubabel, hör mir genau zu. Ich werde dafür sorgen, dass eine ganze Reihe von Königen keine Könige mehr sein werden. Und das ist auch der erste Punkt. Gott beendet Königsherrschaften. Gott sagt nicht nur, dass Königreiche enden werden, sondern er malt das Ganze auch sehr bildhaft den Zerubabel vor Augen. Er macht sehr deutlich, es wird so richtig heftig zur Sache gehen. Throne werden fallen, Königreiche werden kaputt gehen, Waffen, die für Angst und Schrecken gesorgt haben, werden plötzlich wirkungslos. Soldaten werden umkommen. Ganze Armeen werden sich teilweise gegenseitig bekriegen. Und wenn man das Ganze sich nur ein bisschen vor Augen malt, dann könnte man meinen, ey, das ist ein heftiger Science-Fiction-Film. Wenn man sich das mal so ein bisschen vor Augen malt, was hier alles beschrieben wird. Aber ihr Lieben, das ist kein Fantasyfilm, sondern das wird brutale Realität sein. Das ist die Verheißung des lebendigen Gottes. Ein Versprechen, das Gott gibt. Und Gott ist ja, wie wir wissen, gestern, heute und morgen immer derselbe. Er ändert sich nicht. Und es kann durchaus sein, dass du jetzt hier sitzt und dir diese Verse und diese Verheißung Sorgen bereiten. Aber das war nicht das Ziel von Gott. Also Gott wollte jetzt nicht dem Zerubabel Sorge bereiten, sondern, und Hubert hat das ja mehrfach erwähnt, er wollte eine Ermutigung weitergeben. Er wollte eine Verheißung weitergeben, die Zerubabel und das Volk Israel ermutigen sollte. Warum? Dazu müssen wir nochmal zurück in die Geschichte. Und zwar 500 Jahre zurück von Zerubabel. Also 500 Jahre zurück von Zerubabel und wir landen bei dem König David. So, dieser König David, von ihm wird beschrieben, dass er ein Freund Gottes war. Ein wunderbarer König aus der Sicht Gottes. Und Gott hat diesen König ganz, ganz reich beschenkt. Mit einem riesigen und stabilen Königreich. Aber vor allem gab Gott diesem Mann 500 Jahre vor Zerubabel eine Verheißung. Und die Verheißung lautet: Dein Haus und dein Königreich, David, sollen ewig Bestand haben vor deinem Angesicht. Dein Thron soll auf ewig feststehen. Das war die Verheißung, die Gott dem König David gegeben hat. Dein Thron soll auf ewig feststehen. Und ja, Gott hat das Ganze auch wahrgemacht. Ne? Das sind alles Nachfolger aus der königlichen Linie Davids. Und sie waren alle Könige im Südreich. Aber mit Zedekia, das hatten wir ja gerade eben gesehen, hörte die Königsherrschaft Davids auf. Und ja, Zerubabel war ein Nachfolger von David, eigentlich rein rechtlich gesehen ein König, aber er war nur Statthalter. Er hatte kein Königsamt inne. Und er hatte auch keine leichte Zeit. Das haben wir ja auch während der Predigtreihe bei Hagar gesehen. Die ganze Stadt lag in Trümmer. Die Häuser mussten aufgebaut werden. Die Stadtmauer musste aufgebaut werden. Der Tempel musste wieder aufgebaut werden. Da gab es eine Wirtschaftskrise. Da gab es eine Erntekrise. Und dann war da ja noch dieses mächtige persische Reich. Also nicht Israel war die Weltmacht, sondern Persien war ja die Weltmacht. Ich habe euch hier mal eine Karte mitgebracht von dem persischen Weltreich zu der damaligen Zeit. Und hier ist Jerusalem und das Land Israel. Also mitten im persischen Reich. Und jetzt müssen wir uns mal versuchen, in Zerubabel hineinzuversetzen. Du weißt, du bist ein Nachkomme des Königs Davids. Du weißt, eigentlich gehöre ich auf den Thron. Eigentlich sollte ich regieren. Aber du hast keine Chance. Du fragst dich, wie soll ich gegen so ein mächtiges Reich jemals ankommen? Wie soll ich dieses Reich mit diesen paar Leuten, die ich hier in Israel habe, jemals besiegen? Die meisten Israeliten, die lebten irgendwo in diesem persischen Reich und waren ja gar nicht mal in Israel. Und ich kann mir vorstellen, dass so manch ein Israelit und vor allem Zerubabel total entmutigt war und dachte: Wir haben keine Kraft. Wir haben keine Chance, in irgendeiner Art und Weise hier auch nur ansatzweise die Macht zu besitzen. Und mitten in dieser Entmutigung, alles lag in Trümmern, ein anderes Weltreich regierte, ein anderer König war in der Macht, mitten in diesen ganzen Entmutigungen spricht jetzt Gott hinein und sagt zu Zerubabel: Zerubabel, das ist nicht das Ende. Ich werde eingreifen. Ich habe die Situation voll im Griff. Und ich habe die Verheißung, die ich damals David gegeben habe, nie vergessen. Die Reiche dieser Welt, deren Könige nichts von mir wissen wollen, die werde ich zerstören. Das ist die Botschaft. Also Gott möchte diesen Zerubabel total ermutigen und deutlich machen: Ich werde die Reiche dieser Welt kampfunfähig machen und sie vernichten. Ja, du fühlst dich vielleicht klein und schwach, Zerubabel. Und ja, ihr seid es auch in dieser Situation. Menschlich gesehen ist das so. Aber ich bin da. Ich, dein Gott, ich werde das ändern. Ich werde alle Königreiche dieser Welt stürzen. Das verspreche ich dir. Jetzt müssen wir eine Frage klären. Vielleicht ist dir diese Frage schon aufgekommen. Und zwar: Hat sich das schon erfüllt? Beziehungsweise wird sich das noch erfüllen. Das ist ja jetzt eine Verheißung, die im Raum steht. Und wenn wir auf unsere Welt heute gucken, dann sehen wir, ja, es gibt mehr als genug Königreiche, ganz viele auch gottlose Königreiche und Regierungen. Also so ganz hat sich das ja noch nicht erfüllt, was Gott hier dem Serubabel verspricht. Und die Antwort auf die Frage, hat sich das erfüllt oder wird sich das noch erfüllen, ist bei biblischer Prophetie wie so häufig eine zweifache. Also das müsst ihr euch merken, wenn ihr biblische Prophetien liest, dann ist das ganz häufig so, dass diese Prophetie sich mehrfach erfüllt und nicht nur einmalig. Genauso ist es jetzt auch hier. Zum einen hat sich diese Prophetie erfüllt, zum anderen wird sich diese Prophetie noch erfüllen. Warum hat sich diese Prophetie schon erfüllt? Weil die Bibel ganz deutlich sagt, als Jesus Christus vor 2000 Jahren auf diese Erde kam, als Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha für dich und mich, für unsere Sünden gestorben ist und als Jesus Christus am dritten Tag siegreich auferstanden ist, dann hat er gesiegt. Er hat gesiegt. Er hat gegen die unsichtbaren Mächte gesiegt. Er hat gegen die sichtbaren Reiche dieser Welt gesiegt. Das macht zum Beispiel Kolosserbrief Kapitel 2, Vers 15 deutlich, wo steht, als er die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hat, also Satan und seine Dämonen, das unsichtbare Reich, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Also Jesus hat schon gesiegt, auch wenn sich das nicht so anfühlt und auch nicht so ausschaut. Jesus hat schon gesiegt, aber er hat noch nicht endgültig seine Gegner vernichtet. Das wird erst passieren, wenn Jesus Christus einmal wiederkommen wird. Wir glauben daran, wir sind davon überzeugt, Jesus Christus wird einmal wiederkommen. Das macht die Bibel deutlich. Und dann wird er seine Gegner auch endgültig vernichten. Wir lesen zum Beispiel in Offenbarung Kapitel 19 davon. Das ist jetzt ein Text, der noch aussteht, also die Erfüllung steht noch aus. Der Apostel Johannes, er hatte ja diese Vision und er hat die Offenbarung geschrieben und er schreibt dann, und ich sah die Könige der Erde und ihre Heere versammelt, also ihre Kriegsheere versammelt, um Krieg zu führen mit dem, der auf dem Pferd sitzt, damit ist Jesus gemeint, und mit seinem Heer, also Jesus mit seinem Kriegsheer. Und das Tier, das ist jetzt eine Person, wurde ergriffen und mit diesem der falsche Prophet, das ist eine weitere Person, das wäre jetzt zu weit, das alles zu erklären, aber auf jeden Fall wurden die ergriffen, die beiden wurden lebendig in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt, das ist einfach ein anderes Wort für die Hölle. Und die übrigen wurden getötet, also die übrigen von dem Kriegsherr, mit dem Schwert dessen, der auf dem Pferd sitzt, von Jesus, das aus seinem Mund hervorgeht und alle Vögel sättigten sich von ihrem Fleisch. Also die Bibel macht deutlich, Jesus wird einmal wiederkommen und er wird alle seine Gegner vernichten, einfach nur durch sein Wort, durch das Schwert, das aus seinem Mund hervorgeht. Einfach nur, weil Jesus etwas spricht, werden alle Gegner vernichtet werden. So mächtig ist unser Herr Jesus Christus. Und ja, das wird einmal passieren. Und das möchte Gott dem Serubabel deutlich machen. Das wird einmal passieren, Serubabel. Sei ermutigt, ich stehe auf der Siegerseite. Jetzt die Übertragung auf dich und mich. Auch wir fühlen uns doch manchmal so wie Serubabel, wo wir uns fragen, wie soll das alles noch werden? Wir sind so klein als Christen, wir haben nicht unbedingt politische Macht, wir haben nicht unbedingt viel Geld. Es gibt Gesetze und Entwicklungen, auch in unserem Land Deutschland, die uns verunsichern, die uns Angst machen. Und manchmal denken wir, wir sind dem Schicksal so völlig machtlos ausgeliefert. Und vielleicht macht dir der Gedanke auch Angst und Sorge über die Zukunft. Vielleicht nicht unbedingt bezüglich deiner Person, aber deiner Kinder, dass du dich fragst, wie wird das noch alles mit meinen Kindern? Wie wird das noch alles mit meinen Enkelkindern, wenn ich die ganze Entwicklung auch in unserem Land sehe, wo wir Christen immer mehr an den Rand gedrängt werden? Wie soll das Ganze noch werden? Und da ist es wichtig, solche Verheißungen Gottes zu kennen und sich daran festzuhalten. Nicht aus Angst, sondern als Ermutigung, wo Gott sagt, ich sitze im Regiment, ich sitze auf dem Thron und ich habe alles unter Kontrolle. Du musst dir keine Sorgen machen. Ich habe die Königreiche schon besiegt durch meine Auferstehung. Ich habe ihnen schon den Stecker gezogen und sie laufen noch auf Akku, um im Bild zu bleiben. Jesus hat schon den Stecker gezogen und die Königreiche dieser Welt laufen noch auf Akku. Aber wenn Jesus einmal wiederkommen wird, ist der Akku leer. Und dann wird Jesus endgültig siegen und alle seine Gegner vernichten. Gottlose Könige, gottlose Herrscher, Regierungen und Länder, das Ende ist sichtbar. Und das Ende ist sicher. Das ist die eine Botschaft an die Könige dieser Erde. Gleichzeitig möchte aber Gott auch Serubabel ermutigen, und das macht er jetzt in Vers 23, im letzten Vers des Propheten Haggai, wo er sagt, an jenem Tag, spricht der Herr der Herrscher, das ist einfach ein anderer Name für Gott, werde ich dich, Serubabel, du Sohn Shealtiels, so hieß sein Vater, meinen Knecht nehmen und dich wie einen Siegelring machen, denn dich habe ich erwählt, spricht der Herr der Herrscher. Also Gott beendet die Königreiche, gleichzeitig sagt jetzt aber Gott auch, ich stelle die Königsherrschaft auch wieder her. Und das sollte Serubabel von Gott erfahren, mitten in dieser entmutigten Lage, in der sich Serubabel befand. Gott sagt ihm, Serubabel, du wirst wie ein Siegelring sein. Ja, was ist jetzt ein Siegelring? Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht. Also das ist ein Siegelring und dieser Siegelring, der ist jetzt nicht besonders wertvoll. Der war auch nicht besonders wertvoll bei den Königen. Er war zwar aus Gold, aber dafür sehr klein. Aber ein Siegelring war deshalb so wertvoll, weil er die Macht des Königs symbolisierte. Da, wo der Siegelring des Königs war, da war auch die Autorität des Königs. Mit diesem Ring drückte der König, oder diesen Ring drückte der König in weichen Wachs. Und das war dann gleichbedeutend wie heutzutage eine Unterschrift. So wie wir unsere Unterschrift geben, so hat der König damals ins weiche Wachs dann seinen Siegelring gedrückt. Und das war dann die Autorität des Königs. Und es war undenkbar, dass ein König seinen Siegelring einfach so mal ausgeliehen hat oder verschenkt hat oder abgegeben hat. Niemals, weil dann hat er ja seine Autorität als König verloren. Und Gott gebraucht jetzt dieses Bild, um den Serubabel deutlich zu machen, so eng, wie der Siegelring an der Hand des Königs war, so eng wird auch meine Beziehung zu dir, Serubabel, sein. Ich kümmere mich um dich, ich habe dich im Blick, das ist mein Versprechen an dich. Ich bin da. Aber Gott macht auch deutlich, Serubabel, denk bloß nicht, dass du das dir verdient hast, dass ich dich jetzt zu einem Siegelring mache, sondern Gott macht deutlich, ich habe dich erwählt. Es ist meine Entscheidung, dass ich dich zu meinem Siegelring mache. Du hast es dir nicht verdient, es liegt an meiner Erwählung. Wisst ihr, Erwählung bedeutet in der Bibel, dass Gott sich für einen Menschen entscheidet, obwohl der Mensch nichts dafür getan hat und es auch nicht verdient hat. Wenn Gott einen Menschen erwählt, dann deshalb, weil Gott sich für diesen Menschen entscheidet und sich entscheidet, ich will diesem Menschen Gnade schenken. Wir sehen das zum Beispiel beim Volk Israel. 5. Mose Kapitel 7, Vers 6, da steht, denn ein heiliges Volk bist du für den Herrn, damit ist jetzt Israel gemeint, deinen Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, aus allen Völkern erwählt, die auf Erden sind, damit du ein Volk des Eigentums für ihn seist. Vielleicht hast du dich manchmal gefragt, ja, warum ist das Volk der Juden das Volk Gottes? Warum ist das Volk Israel das auserwählte Volk Gottes? Diese Frage ist ja absolut berechtigt. Vers 7 und 8 gibt uns da eine Antwort. Nicht deshalb, weil ihr zahlreicher wärt als alle Völker, hat der Herr sein Herz euch zugewandt und euch erwählt, denn ihr seid das Geringste unter allen Völkern. Und jetzt kommt die Antwort, sondern weil der Herr euch liebte. Das ist die Antwort. Kurz und vielleicht auch ein bisschen salopp gesagt, Gott liebt euch einfach, weil er euch lieben will, weil er sich dafür entschieden hat, euch zu lieben, obwohl ihr es nicht verdient habt. Und genauso galt das damals nicht nur für das Volk Israel, sondern auch für die Königsfamilie Davids. Er hat David erwählt und seine Nachkommen, Könige auf den Thron Israels zu sein. Aber wie wir ja gesehen haben, mit Zedekia hörte diese Königsherrschaft auf und Gott verspricht jetzt dem Serubabel, mit dir, Serubabel, mache ich aber weiter. Dich setze ich als meinen Siegelring wieder auf meine Hand und mit dir mache ich weiter. Und natürlich stellt sich jetzt wieder die Frage, ja, hat sich das jetzt erfüllt oder wird sich das noch erfüllen? Aber gleichzeitig wissen wir, Zerubbabel ist ja schon längst tot. Er lebte ja 520 vor Christus, also vor 2500 Jahren. Hat sich das jetzt erfüllt oder nicht? Wir kommen gleich auf die Antwort. Nichtsdestotrotz möchte ich auch hier wieder die Übertragung machen. Gerade in so hoffnungslosen Situationen, wie es jetzt auch bei Zerubbabel war, befinden wir uns ja auch immer und immer wieder. Und gerade unsere Glaubensgeschwister, also Christen, in anderen Teilen dieser Erde erleben solche hoffnungslosen Situationen immer und immer wieder, wie bei Zerubbabel. Ich habe jetzt die Tage das neue Open Doors Heft bekommen und auch für den Monat September das Gebetsheft. Habe da so ein bisschen drin gelesen und mich hat auch wieder so ein Text berührt und ins Gebet getrieben. Wie geht es eigentlich unseren Geschwistern in Syrien, also Christen in Syrien, nach diesem heftigen Erdbeben am 6. Februar? Und ein Christ, er berichtet von seiner Situation und er schreibt, am 2. Februar, also kurz vor diesem heftigen Erdbeben, haben mein Freund Sami und seine Frau Maria ein weiteres Kind bekommen. Das Baby kam per Kaiserschnitt zur Welt. 96 Stunden nach der Geburt geschah das große Erdbeben. Maria musste 5 Stockwerke hinabsteigen, um sich in Sicherheit zu bringen. Sie übernachtete mit dem neugeborenen Ralf im Auto, der Kälte und den Schmerzen ausgeliefert. Seit Jahren waren Maria und Sami kaum über die Runden gekommen. 2 Ingenieure in Syrien, die darum kämpften, die Milch für ihren älteren Sohn Elias bezahlen zu können. Sami hatte immer gesagt, dass er trotz aller Probleme das Gefühl hat, aus einem bestimmten Grund hier in Syrien zu sein. Er ist sehr stark im Glauben. Gestern sagte er mir aber, wir wollen unbedingt nur noch weg. Schon vor dem Erdbeben waren mir diese Worte nicht fremd. Fast jeder Christ will das Land Syrien verlassen und für mich fühlt sich das einfach schrecklich an. Was mich jedoch wirklich getroffen hat, ist das, was Sami danach sagte, dass dieses Land keine Heimat mehr für seine Kinder ist, dass er keine Anzeichen sehen kann, dass sie als christliche Familie im Nahen Osten eine Zukunft haben. Und ehrlich gesagt, für uns als Christen in Syrien und im ganzen Nahen Osten sieht alles düster und hoffnungslos aus. Und ich erinnerte mich an Zerubbabel. Alles düster und hoffnungslos, keine Hoffnung mehr. Aber das erleben nicht nur Christen in Syrien. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das hier auch der eine oder andere in seinem Leben erlebt und sich fragt, wie lange noch? Herr, wann greifst du endlich in meine persönliche Situation ein? Wann antwortest du endlich mal auf meine vielen Fragen? Diese Frage stellten sich auch ständig die Psalmschreiber in der Bibel. Herr, wie lange noch? Wann greifst du endlich ein? Wann schenkst du endlich Frieden? Wann, Jesus, kommst du endlich wieder? Aber die Bibel macht deutlich, Gottes Zeitplan ist nicht deckungsgleich mit unserem Zeitplan. Wir würden menschlich gesehen schon so manches Mal sagen, Gott, du musst jetzt endlich mal eingreifen und dem Ganzen ein Ende setzen. Aber Gottes Zeitplan ist ein anderer. Wisst ihr, wie lange es gedauert hat, dass sich diese Verheißung erfüllt hat? Eine ganze Weile. 500 lange Jahre. Also Gott hat diese Verheißung 520 vor Christus gegeben. 500 Jahre nach dieser Verheißung, Zerubbabel war schon längst gestorben. Die Perser waren nicht mehr an der Macht, auch nicht mehr die Griechen, sondern schon die Römer. Da erreichte plötzlich die Nachricht von einer Volkszählung, die der römische Kaiser Augustus erlassen hat, das kleine jüdische Städtchen Nazareth. Und dort in diesem kleinen Städtchen Nazareth lebte ein Mann, der war von Beruf Zimmermann und hieß Josef. Und sein Leben war alles andere als königlich, obwohl dieser Josef auch von David abstammte. Also er gehörte auch dieser königlichen Linie Davids an. Sein Vorfahre war Zerubbabel. Und dieser Josef war verlobt mit einer Frau namens Maria. Und 500 Jahre nach dieser Verheißung hat sich Gott an diese Verheißung erinnert, die er damals Zerubbabel gegeben hat. Maria wurde vom Heiligen Geist schwanger, aber nicht mit irgendeinem Kind, sondern mit dem König aller Könige. Und das bringt uns jetzt zum dritten und letzten Punkt. Jesus ist der wahre König. Hubert hat es ja schon wunderbar eingeleitet, auch mit diesem wunderbaren Lied. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Jesus ist der wahre König, er ist der wahre Zerubabel und durch ihn macht Gott jetzt sein Versprechen, das er damals Zerubabel gegeben hat, macht er es wahr. Er erfüllt es ganz und gar. Jetzt ist der König da und dieser König wird für immer König sein. Und dieser König ist wie kein anderer König an der Hand Gottes, wie ein Siegelring. Aber die Ankunft dieses Königs war alles andere als königlich. Wir kennen die Geschichte. Dieser König, der ist geboren in einer Behausung von Tieren. Er verbrachte seine ersten Nächte nicht in einem goldenen Bettchen mit Seidenbettwäsche, sondern in einer Futterkrippe. Die Weisen aus dem Morgenland suchten den König der Könige eigentlich da, wo man einen König vermutet, nämlich in einer Hauptstadt in Jerusalem, am besten noch in einem Palast. Und wo haben sie ihn gefunden? In einem ganz einfachen Haus im kleinen Dorf Bethlehem. Und er blieb Zeit seines Lebens unverstanden von seinen Eltern. Seine eigenen Geschwister haben ihn abgelehnt und die Schüler, seine Jünger und auch die Elite des Landes haben ihn nicht verstanden. Und dieser König hat ständig von seinem Königreich gesprochen, aber keiner hat dieses Königreich gesehen, weil es war ein unsichtbares Reich und die Leute haben ihn nicht verstanden. Dieser König hatte noch nicht mal einen Palast, ja noch nicht mal ein Zimmer zum Schlafen. Dieser König sagt selber von sich, die Füchse haben Gruben und die Vögel haben Nester, aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Und das alles, obwohl er nicht nur von der königlichen Herkunft kam, sondern er kam sogar von göttlicher Herkunft. Er war nicht nur der Sohn Davids, er war der Sohn Gottes. Es gibt keinen Menschen, der mehr die Königswürde verdient hat, auch nicht Otto von Habsburg, als dieser Mann, Jesus Christus, Gott selbst. Und im gesamten Markus-Evangelium, Markus hat 16 Kapitel, kommt der Titel König nur in einem Kapitel vor, nämlich in Kapitel 15, da dann 6-mal. Und ausgerechnet in diesem Kapitel lesen wir davon, dass dieser König, Jesus Christus, wie ein Schwerverbrecher verurteilt, verspottet, gefoltert und gekreuzigt wird. Was für ein König! Und dann hängt er da am Kreuz und über ihn dieses Schild, Jesus von Nazareth, König der Juden. Ich bin mir ziemlich sicher, damals vor 2000 Jahren hatte keiner eine Ahnung, wie viel Wahrheit in diesem Schild steckt. Aber er ist nicht nur der König der Juden, er ist der König aller Könige. Und er hat diesen grausamen Tod besiegt und ist auferstanden von den Toten. Und kurze Zeit später, nach seiner Auferstehung, ist er in den Himmel gefahren wie ein König in Wolken. Und er regiert jetzt an der rechten Seite Gottes des Vaters vom Thron her im Himmel über diese Erde. Der Nachkomme Davids und Zerubabels sitzt auf dem Thron und regiert. Und das wirklich für immer. Also diese Verheißung, die hat sich zum einen schon erfüllt. Er ist wirklich der wahre König aller Könige. Gott hat ihn erwählt, seinen Sohn Jesus Christus. Das steht auch in Matthäus Kapitel 12. Da steht, siehe, mein Knecht, den ich erwählt habe. Also damit ist Jesus gemeint. Mein Geliebter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Jesus ist König, ihr Lieben. Und ihr Lieben, das ändert alles. Vielleicht sagst du heute, Arthur, diese Predigt, die du gehalten hast, die war wirklich schwer nachzuvollziehen. So viel Geschichte und politische Dinge. Und ich habe das auch alles nicht so ganz auf die Reihe bekommen. Kein Problem. Aber ihr Lieben, diese Ermutigung muss heute wirklich sitzen in diesem Text. Jesus ist König und das ändert alles. Die gute Nachricht heute Morgen ist, Jesus regiert als König. Und die gute Nachricht für alle deine Zukunftsängste heißt, Jesus regiert als König. Er hat die Fäden dieser Welt in der Hand, auch wenn sich das manchmal nicht so anfühlt. Das ist auch die gute Nachricht für deine wirtschaftlichen Nöte. Vielleicht machst du dir Sorgen über deine Zukunft. Jesus ist König und er verspricht dir, dass er sogar die Spatzen versorgt, die viel wertvoller sind als du. Das ist auch die gute Nachricht für Angriffe der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Denn Jesus hat schon längst gewonnen und er wird diese Mächte vernichten. Das ist auch die gute Nachricht für alle politischen Entwicklungen dieser Welt, denn er ist König über alle Mächte dieser Erde, auch über alle mächtigen Menschen dieser Erde. Ganz egal, wie sie heißen. Jesus ist König über Biden, Jesus ist König über Scholz, Jesus ist König über Zelensky, Jesus ist König über Putin, Jesus ist König über Erdogan und wie sie alle heißen. Ihr Lieben, das ist die gute Nachricht für deine Schwäche, für deine Bedeutungslosigkeit. Er ist gerade in den Schwachen mächtig, der König aller Königen. Und Jesus ist König, das ist die gute Nachricht vor der Angst vor dem Tod. Denn er hat schon längst den Tod besiegt. Eine Frage müssen wir aber noch ganz zum Schluss ganz kurz klären. Denn diese Verheißung, die ging doch auch ganz persönlich an Zerubabel. Wir haben aber jetzt festgehalten, Zerubabel ist nie König geworden. Zeit seines Lebens war er nie König, obwohl Gott ihm es versprochen hat. Ja, hat denn Gott jetzt diese Verheißung, wie ist das jetzt mit dieser Verheißung? Hat Gott jetzt Zerubabel angelogen? Nein. Wir müssen eines wissen, auch diese Verheißung wird Gott halten. Denn Zerubabel wird eines Tages als König herrschen. Aber nicht nur Zerubabel, sondern du und ich werden auch eines Tages als König herrschen. Das ist uns häufig nicht bewusst. Aber wenn du an Jesus Christus glaubst, wenn du Vergebung deiner Schuld hier auf Erden empfangen hast, wenn du daran glaubst, dass Jesus Christus für dich ganz persönlich gestorben ist und wenn du dein ganzes Vertrauen auf Jesus Christus setzt, dann bist du ein Königskind. Das macht die Bibel deutlich. Zum Beispiel in Offenbarung Kapitel 1, da steht ihm, damit ist Jesus gemeint, der uns geliebt hat und uns von unseren Sünden gewaschen hat durch sein Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht hat für seinen Gott und Vater. Dieses Versprechen hat Gott uns gegeben. Du bist ein Kind des Königs aller Könige. Du bist König. Auch an anderen Stellen, ich möchte das Ganze nochmal betonen, zum Beispiel in Offenbarung Kapitel 3, Vers 21. Wer überwindet, mit Jesus Christus überwinden wir, dem will ich geben, sagt Gott, mit mir auf meinem Thron zu sitzen. Auf dem Thron sitzen heißt, ich regiere als König. Oder 2. Timotheus Kapitel 2, Vers 12. Wenn wir standhaft ausharren, so werden wir einmal mitherrschen. Zerubabel wird herrschen als König und du und ich, sofern du ein Kind Gottes bist, wirst einmal an der Seite des Königs aller Könige herrschen. Wenn Jesus einmal wiederkommt und sein Friedensreich aufrichtet hier auf Erden, werden wir in seinem Reich mitherrschen als Könige. Ich komme zum Schluss. Otto von Habsburg erreichte in seinem Leben wahnsinnig viel, aber Zeit seines Lebens wurde er niemals Kaiser. Zerubabel erreichte in seinem Leben eine ganze Menge, aber er wurde Zeit seines Lebens nie König in Jerusalem. Aber mit uns zusammen wird Zerubabel einmal regieren, an der Seite des Königs aller Könige, der dich und mich zu Königen an seiner Seite gemacht hat. Und ich schließe mit Offenbarung Kapitel 1, die Verse 4 bis 6. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der ist und der war und der kommt. Und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen aus den Toten und dem Fürsten über die Könige der Erde. Ihm, der uns geliebt hat und uns von unseren Sünden gewaschen hat durch sein Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht hat für seinen Gott und Vater, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.